NDR Kultur. Das Gespräch.
Heute mit Linda Ebner und dem Präsidenten der Thomas-Mann-Gesellschaft aus Lübeck, Hans Wiskirchen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke für die Einladung.
Wir feiern ja in diesem Jahr den 150. Geburtstag von Thomas Mann. Und ich habe das Gefühl, ganz Lübeck bereitet sich schon auf seinen Geburtstag am 6. Juni vor. Und auch Sie haben das zum Anlass genommen und ein Buch geschrieben. Zeit der Magier. Heinrich und Thomas Mann, 1871 bis 1955 heißt das. Das ist eine sehr umfassende Biografie über die Brüder Heinrich und Thomas Mann. Man kann sagen, Sie sind eigentlich auch wirklich ein Experte, was die Manns angeht. Denn Sie waren auch viele Jahre Leiter des Buddenbrookhauses in Lübeck und zuletzt Leiter der Lübecker Museen. Wie würden Sie die beiden Brüder denn in drei Worten beschreiben? Fangen wir mal mit Thomas Mann an.
Diszipliniert, sensibel, mit Haltung versehen.
Und wie ist das bei Heinrich Mann?
Haltung ebenfalls, Idealismus, Träumer.
Okay. Beim Lesen Ihres Buches, da hat mir gefallen, dass Sie die beiden Brüder, also Heinrich und Thomas Mann, immer wieder gegenüberstellen, sowohl in Ihrer Literatur als auch in der jeweiligen Zeit. Das fand ich sehr übersichtlich. Und über die Manns, da gibt es ja auch wirklich viel zu lesen, vor allem über Thomas Mann. Wie fängt man denn so ein Buch überhaupt an? Wie sind Sie da vorgegangen?
Es ist natürlich ein Buch, was einerseits anderthalb Jahre Schreibzeit hatte. Nachdem ich aus dem Beruf raus war, war die Zeit da. Aber es natürlich gleichzeitig, wenn man so will, 30 Jahre Vorbereitungszeit hatte. Das Buddenbrookhaus, Sie haben es erwähnt, hat sich ja immer um das Leben und Werk beider Brüder Mann gekümmert auch. Und das haben wir eben in vielen Ausstellungen, Projekten eben viele, viele Jahre getan. Und dabei wurde mir eben deutlich, dass es eigentlich nicht funktioniert, die beiden isoliert zu sehen dann auch. Das war mir immer klar. Besonders Thomas Mann, der ja immer sich sehr als großes Ich dargestellt hat, der war durchaus in der Lage, auch andere anzunehmen, vor allen Dingen bei seinem Bruder. Und das war so das Ziel, die beiden in eine Bewegung zu bringen, in einen Dialog zu bringen. Kam natürlich hinzu, dass wir vor knapp 10 Jahren 81 Postkarten von Thomas Mann und Heinrich Mann neu für das Buddenbrookhaus erwerben konnten, dass es neue Dokumente gab in Kalifornien, gerade von Heinrich Mann. Die habe ich vor 3 Jahren in einem Briefwechsel veröffentlicht auch und da waren neue Quellen da auch. Und was am Ende aber das Ganze strukturiert hat, ist, dass ich ganz konsequent, und Sie haben es ja eben angedeutet, eben auf den Dialog der beiden Brüder, auf das Gespräch der beiden Brüder im Politischen, im Persönlichen, im Sexuellen, im Literarischen mich reduziert habe. Und dann, überspitzt formuliert, schreibt sich das dann von selbst, wenn man die ganzen Materialien so anordnet. Anders geht man in diesem Unmengen von Wissen über Heinrich Mann und noch mehr über Thomas Mann einfach unter.
Das glaube ich. Sie haben das Buch Zeit der Magier genannt. Warum haben Sie sich für diesen Titel entschieden?
Es gibt eine Debatte von Golo Mann angestoßen, die sagen, das sind ja zwei große Magier, die eben geträumt haben und sich mit der Wirklichkeit nicht beschäftigt haben. Und das hat eine lange Zeit den Blick auf beide Brüder Mann, gerade im Politischen, geprägt auch. Und das hielt ich immer für falsch. Und da wollte ich nur ein klares Gegensignal setzen und habe gesagt, diese Magier haben ihre Zeit sehr wohl immer genau im Blick gehabt, aber als Magier, nicht als Politiker, sondern als Schriftsteller, als Intellektuelle, die eine Haltung hatten. Und das ist der Sinn dieses Titels, dass man eben als Magier, als Schriftsteller, als Intellektueller durchaus viel über die Zeit und auch viel für uns heute leider, muss man sagen, da kommen wir vielleicht noch zu, sagen kann.
Ja, auf jeden Fall. Demokratie spielt ja auch eine ganz, ganz große Rolle. Sie haben die beiden immer wieder gegenübergestellt und wollten natürlich auch beide abbilden, weil nur Thomas Mann abzubilden ohne Heinrich Mann funktioniert nicht und andersrum ja irgendwie auch nicht. Der Streit ist natürlich auch ein großes Thema, das kann man nicht wegdiskutieren, das ist einfach so. Inwiefern haben die beiden politisch, aber auch literarisch voneinander dann letztendlich auch profitiert?
Also der Streit ist natürlich da, aber er ist 1903 ein erster großer Streit und dann um den Ersten Weltkrieg herum der zweite große Streit, der ist ausführlich dargestellt, auch teilweise mit neuen Quellen, gerade von Heinrich Mann, der sehr großherzig eben da reagiert. Aber es ist zu sehr der Streit betont worden. Ist natürlich auch in der Wirkung immer schön, Streits zu inszenieren. Aber welche Brüder haben keinen Streit? Und auch Schriftsteller sind immer, gerade wenn sie beide aus Lübeck sind, beide Brüder sind, beide Schriftsteller, werden wollen, beide nie etwas anderes gewollt haben und auch gemacht haben, muss man ja sagen, dass da Konkurrenz da ist, ist selbstverständlich. Aber man darf das nicht überbewerten. Und ich habe versucht, eben das zu zeigen, aber gleichzeitig eben auch zu zeigen, dass sie auch in den schlimmsten Streitsituationen immer noch wahrgenommen haben, was der andere gesagt hat und das später auch für sich fruchtbar gemacht haben. Also man kann das zeigen, das würde jetzt zu weit für den Einzelnen, sowohl Thomas Mann, das, was Heinrich Mann gesagt hat, auch wenn er es erst radikal abgelehnt hat, irgendwann am Ende oder später vielleicht ein bisschen gebrochen dann doch durchaus tut und umgekehrt auch der erste fundamentale Kritik 1903 von Thomas Mann an Heinrich Manns Roman Jagd nach Liebe. Da sieht man schon in dem Antwortentwurf, der erstmals ausführlich dargestellt wird, dass Heinrich Mann oft sagt, da hast du recht, Thomas, da hast du nicht recht. Also er nimmt das produktiv auf und versucht für sich raus, eine Lehre daraus zu ziehen. Das war ihm wichtig.
Ich muss sagen, ich fand es schade, als ich gelesen habe, dass sich die beiden Brüder am Ende ihres Lebens kaum noch gesehen haben. Das merkt man, finde ich auch, gerade in den Briefen, in denen sie sich immer hin und her schreiben. Thomas Mann ist ja dann zuletzt bei der Beerdigung in den USA gewesen.
Ja, also Sie haben einerseits recht, Sie sehen sich wenig, das beklagt in sehr schönen Briefen dann Heinrich Mann, ein Satz, dass er sagt, ohne Vorsatz und ohne dass ich weiß, warum habe ich angefangen, Buddenbrooks zu lesen, schreibt er an seinen Bruder. Also da ist es wirklich so, dass man merkt eben, dass Heinrich Mann ganz eng auf seinen Bruder bezogen ist. Und bei der Beerdigung ist es dann so, es ist eine ganz kleine Gruppe. Es waren nicht viele Menschen. Er war eben einfach in dieser Zeit unbekannt eben auch. Da hat Thomas Mann doch sich sehr bewegt gezeigt, auch wenn man das sieht. Ich versuche das am Schluss des Buches auch zu zeigen dann, wie stark er tangiert ist und wie stark er etwa dann bestimmte Widmungen von Heinrich Mann, meinem großen Bruder dann auch, wo er sagt, ich bin doch gar nicht der große Bruder, ich bin doch eigentlich der kleine Bruder. Wenn man sowas liest, dann sieht man, dass das Binnenverhältnis der beiden ganz anders war als das Außenverhältnis. Da war es ganz klar, Thomas Mann weltberühmt und Heinrich Mann vollkommen vergessen. Das muss man so sehen. Das ist teilweise leider bis heute noch so. Für Thomas Mann hat sich das aber immer anders dargestellt. Er hat immer noch ganz spät, als der Bruder eben wirklich für sich war, immer noch darauf Wert gelegt, was sagt jetzt Heinrich Mann über das, was ich gerade schreibe. Das war ihm ganz wichtig.
Das ist halt auch bei Geschwistern so, ne?
Ja, gerade genauso im Recht. Ja. Das ist bei Geschwistern immer so und bei literarischen Geschwistern hat es eine ganz besondere Bedeutung dann eben auch, ja.
Das ist wahr. Ich meine, das war ja super, dass jeder von den beiden auch irgendwie die anderen Werke lesen konnte und dazu sich geäußert hat. Es ist ja logisch, dass sie voneinander irgendwie dann auch profitiert haben.
Richtig, das ist auch ein Punkt, diese Antworten und diese Briefe werden ja auch bei mir dargestellt. Dann ist vieles von dem, was die beiden jeweils über das andere Bruderwerk sagen, ich will mal vorsichtig formulieren, sicherlich nicht schlechter als das, was die Sekundärliteratur heute über das Buch gesagt hat. Oft ist es viel klüger. Mhm. Vieles, was dann später gesagt worden ist, nehmen die beiden vorweg, weil sie haben den anderen jeweils sehr, sehr gut verstanden auch. Mhm. Die Stärken und Schwächen des jeweils anderen, das ist sehr eindeutig zu sehen.
Was würden Sie denn sagen, was waren so die Stärken von Heinrich Mann?
Also die Stärken von Heinrich Mann waren sicher, dass er von beiden derjenige war, der leichter zugeben konnte, sich geirrt zu haben. Da war er größer als Thomas Mann. Das ist gleichzeitig aber auch seine Schwäche, weil er eben zu wenig auf seine Ruhmesverwaltung geachtet hat. Ihm war das egal, ist vielleicht zu viel gesagt, aber nicht so wichtig auch. Er wollte immer möglichst nah an der Zeit dran sein und seine Ideen verwirklichen und hat sich nicht so umdringend darum gekümmert, ob das auch für die Menschen, die es lesen, interessant war oder nicht. Dann der Idealismus ist bei ihm ausgeprägter als bei Thomas Mann. Also gewisse Grundwerte wie Güte, Humanität, Menschlichkeit, Fortschritt, die blieben bei ihm fest verankert, auch als die Welt sich völlig in andere Richtung entwickelt hat eben auch. Und Thomas Mann war sicher irgendwie näher an der Wirklichkeit. Er war pragmatischer, er hat auch Kompromisse geschlossen, mehr als Heinrich Mann, war ein größerer Analytiker deshalb auch oft.
Aber man muss auch sagen, als es so zum Ersten Weltkrieg hinging, das hat Heinrich Mann irgendwie schneller durchblickt und Thomas Mann hinkte da so ein bisschen hinterher.
Richtig, also ab 1910 war Heinrich Mann wirklich, das ist vergessen worden und das versuche ich auch deutlich zu machen, in Deutschland, Geist und Tat hieß der berühmte Essay, derjenige, der als erster gesehen hatte, so kann es hier in dem Obrigkeitsstaat nicht weitergehen, als Thomas Mann, der war auch kritisch, aber das gar nicht mitbekommen, war auch für ihn nicht so zentral. Und er war dann 1914 einer der ganz, ganz wenigen Autoren, die eben diesen Krieg von vornherein geschaut haben als einen Machtkrieg und nicht als einen Kulturkrieg, wie Thomas Mann das gesehen hat. Darüber haben sie sich ja auch zerstritten, aber wenn man also etwa 1914 oder auch 1918 nach dem Krieg in Deutschland eine Umfrage gemacht hätte, wer ist von beiden der bekanntere Schriftsteller? Die Antwort wäre eindeutig Heinrich Mann gewesen damals. Er war auch präsent mit seinen Dramen, dem Professor Unrat, dem Roman, aber noch mehr dem Untertan. Das Buch erschien, war 1914 fertig, konnte nicht erscheinen, weil der Krieg ausbrach. Vorabdruck wurde abgebrochen, dann erschien es 1918. Und wurde von Kurt Tucholsky und anderen als visionäre Vorwegnahme dessen gesehen, was nun mit dem deutschen Mann und dem passiert ist dann im Ersten Weltkrieg und hatte eine riesige Auflage. Er war also der Mann der Stunde. Thomas Mann, das wird auch deutlich, kann damit gar nicht umgehen, dass er eben im Abseits der Geschichte steht. Da stand er nämlich bis 1922. Also, und da war Heinrich Mann derjenige, der das die öffentliche Bewusstsein dominierte eben auch.
Was würden Sie sagen, wann kam so der Knackpunkt bei Thomas Mann, dass er dann wirklich mal sagte, ja okay, Demokratie ist vielleicht doch sehr wichtig und Kriege, das muss nicht sein?
Also das lässt sich ziemlich genau zeigen, es war 1922. Er hat eher eine Rede gehalten, die eigentlich eine Rede war zum Anlass vom 60. Geburtstag von Gerd Hauptmann. Und zwar auch der Ebert, der Reichspräsident da, also hochrepräsentative Rede in Berlin an einem hochrepräsentativen Ort. Damals gab es ja noch keinen Rundfunk, der war erst in Kinderschuhen. Schriftsteller hatte eine ganz andere Wirkung als heute, muss man sich vorstellen. Und da hat er sich zum ersten Mal zur Demokratie bekannt. Und der Auslöser waren, das wird in der Rede deutlich eben, wenn man es vereinfacht sagen will, politische Morde, die passiert sind. 1922 wurde Walter Rathenau, der Außenminister und ein Ex-Minister, umgebracht von rechten Freischärlern, und das hat Thomas Mann, muss man so sagen, die Augen geöffnet, dass diese, was er im Krieg nur positiv sah, das deutsche Heldentum sich jetzt pervertiert hatte. Und von da an hat er eben gesagt, diese Republik müssen wir verteidigen. Und das hat er von da an auch gemeinsam mit dem Bruder Heinrich Mann getan. Ende der Republik waren sie so nah beieinander, im Guten wie im Schlechten, im Guten, dass sie beide ganz radikal, die Texte sind kaum zu unterscheiden, wenn sie sagen würden, heute ist das von Thomas, von Heinrich Mann, könnte man gar nicht sagen, sie waren beide radikale Kämpfer für die Demokratie, und beide haben auch nicht geglaubt, dass die Nationalsozialisten das System sprengen werden, an eine Macht kommen werden. Das haben sie sich beide später auch gemeinsam vorgeworfen, dass sie das nicht gesehen haben, zu wenig getan haben dafür. Also da waren sie ganz nah beieinander.
Und heute ist es ja aktueller denn je, Demokratie. Und dass die beiden damals dann ja schon wussten, so funktioniert es nicht, das fehlt uns vielleicht heute, oder? Was meinen Sie?
Ja, also leider ist das, was Sie da über Demokratie austauschen, hochaktuell geworden, und es müsste jeder Politiker lesen auch. Also der Demokratiebegriff von Heinrich und Thomas Mann ist sicher kein moderner in dem Sinne, dass die plurale Demokratie da eine Rolle spielt, die großen Diskurse und Diskussionen, so wie es eben in unserer Demokratie Gott sei Dank ist, sondern Sie kennen beide Demokratien nur in der Defensive. Also in 20er Jahren muss man sagen, die Republik ist nie richtig auf die Beine gekommen. Das merken Sie später. Die alten Strukturen in der Justiz waren immer da, und von daher war sie immer in der Verteidigungshaltung. Und man musste eben sich für die Republik einsetzen, weil sie eben keine Selbstverständlichkeit war. Und ab 33 wurde das noch schlimmer. In ganz Europa sind immer mehr Staaten, auch das hat man vergessen, dann eben in den Faschismus gekippt. Die Demokratien waren absolut in der Defensive. Und ab 39 im Krieg sowieso, dann war ja dann ein Weltkrieg. Und dieses Demokratie in der Defensive, Verteidigen von Demokratie, das war für beide die Grundvoraussetzung. Und deswegen haben sie gesagt, die Freiheit muss auch, vereinfacht gesagt, und da gibt es viele Texte und viele Auseinandersetzungen bei den beiden und Gespräche drüber, mit Gewalt verteidigt werden, sonst geht sie unter. Und diese Frage, wie verteidigen sich Demokraten gegen antidemokratische Kräfte, die hat sie umgetrieben bis an ihr Lebensende. Und darüber haben sie viele kluge und interessante Sachen gesagt, die auch heute, glaube ich, von Bedeutung sind.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, was kann der große Mann tun, der starke Mann? Das ist ja eine Diskussion, die wir jetzt auch wieder führen. Wir müssen jemanden haben, der wirklich zupackt. Thomas Mann hat da vor allem Roosevelt als lebendes Beispiel gesehen und hat das relativ einfach formuliert. Roosevelt sagt, er war ein irgendwo steht es, glaube ich, ein demokratischer Diktator. Er hat die Macht an sich gezogen. Er war der geborene Gegenspieler Hitlers ohne Roosevelt. Das haben die Fakten ja auch belegt. Wäre der Zweite Weltkrieg nicht gewonnen worden. Wir verdanken dem Mann ganz, ganz viel eben auch. Und Heinrich Mann hat es ein bisschen schwieriger gemacht. Er hat gesagt, richtig, auch Churchill war ja die andere große Person, die beide wahrgenommen haben. Er ist ein bisschen abgeirrt, das muss man ehrlicherweise sagen, weil er auch Stalin gefeiert hat. Das ist ein Fleck, der da ist und über den schreibe ich auch, aber der ist aus der Zeit heraus zu verstehen. Er suchte irgendeinen Ort des Guten in der Welt und fand ihn in der Sowjetunion, für sich zumindest. Ist so, aber da sollte man nicht zu vorstellt darüber richten. Aber er hat gesagt, Achtung, Heinrich Mann, das hat er sehr deutlich gemacht, auch in seinen Texten. Der große demokratische Mann, das ist eine ganz schwierige Aufgabe, er muss sehr aufpassen, dass er nicht außerhalb der demokratischen Regularien gerät, dass er nicht zum Diktator wird, dass er nicht sich aufschwingt und sich nicht mal an die Gesetze hält. Das hat er mit einer großen Sensibilität gesehen und auch beschrieben und das ist, glaube ich, eine Debatte, die heute geführt werden muss. Vielleicht muss man tatsächlich entschiedener handeln, ganz sicher sogar, aber man muss natürlich trotzdem gleichzeitig aufpassen, dass die demokratischen Regularien und Institutionen nicht dadurch zerstört werden dann auch. Das ist eine schwierige Aufgabe und diese Aufgabe und die daraus resultierenden Problematiken haben die beiden sehr genau als Magier, die eben sich diese Sachen genau anschauten, beschrieben auch. Da kann man wirklich für heute einigen Nutzen ziehen.
Definitiv, auf jeden Fall. NDR Kultur, Sie hören das Gespräch mit Hans Wiskirchen, Präsident der Thomas-Mann-Gesellschaft. Thomas und Heinrich Mann haben ja auch viele Einflüsse gehabt. Wenn ich da an die Mutter zurückdenke, die ja doch eher wenig vorkommt, wenn man mal die Literatur liest der beiden. Die kam aus Brasilien. Und was meinen Sie, wo und wie hatte die natürlich auch großen Einfluss auf die beiden Jungs?
Also sie wurden ja beide in Lübeck groß. Lübeck war etwas Besonderes. Das haben sie beide auch immer wieder bis ans Ende ihrer Zeit beschrieben. Eigenständiger Staat, der Vater eben Finanzsenator. Und das hat ihre Haltung zum Leben entscheidend geprägt dann auch, in einen solchen kleinen Staat groß zu werden und hat eben auch gewisse Regularien geprägt. Also Heinrich Mann hat den berühmten Spruch gesagt, der auch für den Bruder gilt, es gibt kein Genie außerhalb der Geschäftsstunden. Das hat er vom Vater, das kaufmännisches Denken. Ist aber auch praktisch richtig, ins Café setzen und was schreiben, funktioniert nicht. Man muss seine 3-4 Stunden, das haben beide gemacht, am Schreibtisch verbringen. Das kam also vom Vater aus Lübeck. Aber das wäre zu einseitig, das jetzt so durchzuziehen, sondern mit der Mutter kam etwas anderes in ihr Leben auch. Und die Mutter blieb zeitlebens etwas Fremdes in Lübeck eben auch. Und sie kam aus Brasilien und ist auch nicht lange in Lübeck geblieben nach dem Tod ihres Mannes, sondern dann nach München, also ins Südlichere gezogen, dann auch sie hat den Kindern vorgelesen. Sie hat eben das Literarische, das Musische, das kam von ihr, aber sie hat auch das Fremde, das Nicht-Lübecke in ihr Leben hineingebracht. Sie hat sicher erzählt von Brasilien, wo ein ganz anderes Leben herrschte. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man das deutlich sieht, dass sie über die Mutter eben auch eine Öffnung zur Welt erfahren haben. Damals wussten sie das nicht, aber später ist es ja so gewesen, dass sie, wenn man so will, vom Lübeck immer weiter an den Rand der westlichen Welt gerückt sind. Sie waren dann in München, das war nun eher nach Süden, dann sind sie aber in frühem Exil in Nizza gewesen, also ein Stück in Frankreich, in Saint-Nazaire. Und dann ist Thomas Mann nach Westen in die USA gegangen, erst nach New York und dann nochmal durch die gesamten USA nach Kalifornien weiter. In Westen konnte man nicht, danach beginnt dann der Pazifische Ozean, dann ist man schon in Asien auch, in Russland oder in Japan. Und da ist ihm Heinrich Mann ja auch gefolgt, also immer weiter weg von Lübeck. Und dass sie da eine gewisse Offenheit hatten, besonders Thomas Mann, der würde ich sagen, hat seiner Mutter einen Anteil dran gehabt auch.
Das glaube ich auch. Ich glaube, wenn jetzt die Eltern beide aus Lübeck gekommen wären, dann wäre das vielleicht auch nochmal was anderes gewesen in der damaligen Zeit.
Definitiv. Das ist bisher auch zu wenig deutlich geworden. Und die Mutter hat ja auch, das ist inzwischen veröffentlicht, auch Lebenserinnerungen aufgeschrieben, die sie mündlich sicher auch den Kindern mitgeteilt hatte, wo eben, das ist jetzt keine postkoloniale Literatur, wie es heute so modern ist, aber es ist zumindest ein Blick auf die Welt, der eben von Gegenden und Großwerden im katholischen Brasilien mit Sklaven und anderen Menschen berichtet, der völlig in Lübeck unvorstellbar war. Und das haben sie sicher alles gehört. Und das hat auch eine Rolle gespielt. Das kann man auch in der Literatur der beiden, gerade bei Heinrich Mann, seinen Büchern, eben in den früheren Büchern, sehr klar sehen, dass das Schicksal der Mutter eben ihn da auch geprägt hat.
Und nicht nur das hat die beiden geprägt, sondern, Sie haben es eben schon mal angedeutet, auch die Sexualität hat die beiden ganz stark in ihrer Literatur geprägt. Wie ist Ihnen das vielleicht auch zum ersten Mal begegnet, dass Sie gesagt haben, aha, da wird es sehr deutlich, dass Thomas Mann homosexuell war und Heinrich Mann heterosexuell?
Das wird einem deutlich und wurde mir auch deutlich, dieser erste große Streitbrief Dezember 1903, wo er Thomas Mann in einem glänzend geschriebenen Brief, muss man leider sagen, der 6-7 Seiten lang ist, ein Jagd nach Liebe heißt das Buch von Heinrich Mann, ein Buch vernichtet. Und neben vielen literarischen Invektiven ist es vor allen Dingen das Sexuelle, das Körperliche in diesem Buch. Ein Akt, tribadischer Akt, Dreierakt, wo man merkt, wenn er das beschreibt, überall die Schenkel von dieser Hauptfigur, der Ute, dass ihn das in seiner eigenen Sexualität, die ja eine Homosexuelle war, die aber nie ausgelebt wurde, da hat man viel nach Quellen gesucht, aber es gibt bisher keine Belege und ich glaube auch, man wird sie nicht finden, aber das ist ein anderes Thema, dass er davon körperlich so negativ berührt ist, dass er eben die Aversion gegen diese Literatur auch darüber definiert hat. Eben. Auch da wurde mir das zum ersten Mal deutlich und dann merkt man, dass die Spur sich bis ans Lebensende zieht, diese Heterosexualität bei Heinrich Mann und bei Thomas Mann eben, wenn man sich seine Frau Katja anguckt, die sehr androgyn ist, und immer wieder, und da gibt es Belege für das ganze Leben, die besonderen jungen Männer, die ihn faszinieren, das ist ein Gegensatz, der bleibt und der immer wieder auch zwischen den beiden verdeckt oder weniger verdeckt thematisiert wird eben auch.
Was war neu für Sie in Ihrer Recherche bei dem Buch? Wo wurden Sie vielleicht auch von Thomas und Heinrich Mann überrascht?
Also ich wurde überrascht, als ich erwähnte es ja am Anfang, als ich dann die Struktur hatte, dass man eben das als Dialog auffasst, dass im Grunde mir am Ende deutlich wurde, man kann weder das Werk von Thomas Mann noch das Werk von Heinrich Mann alleine in den Blick nehmen, sondern man muss es als Bruderwerk sehen. Auch ich glaube, das ist die zentrale Botschaft dieses Buchs. Man muss das als Bruderwerk sehen, dass beide Brüder zusammen eben dieses besondere Werk geschaffen haben. Isolation ist da nicht der richtige Weg. Also das war mir in der Form nicht klar, wie stark doch die gegenseitigen Beeinflussungen, Abhängigkeiten, Bezüge sind auch.
Heinrich Mann war in den USA und Thomas Mann war zuletzt in Zürich oder bei Zürich.
Die Frage steht bei beiden am Ende. Rückkehr nach Deutschland, das war eine Frage, je nach 1945, als der Krieg geendet hatte und sich die Nachkriegsordnung langsam herausbildete, natürlich an der Tagesordnung war. Bei Heinrich Mann war es anders. Er hatte weiter Kontakt zu bestimmten Leuten, die aber alle in Ostdeutschland lebten auch dann. Und man hat sehr stark sich bemüht, ihn nach Berlin zu holen, als Präsident der Akademie der Künste und mit eigenem Chauffeur, eigenem Haus, eigener Rente. Also er war ja Ende 70 und war auch nicht gesund. Er hat das immer so halb mit einem halben Ja, halben Nein beantwortet, ist dann doch letztlich erst, hat die Schiffspassage erst gebucht, als es zu spät war und ist dann nie dort angekommen, ist im Nachhinein dann von Ulbricht überführt worden, 1961 nach Ost-Berlin, aber da war er schon tot und konnte sich nicht wehren.
Zu spät, genau.
Und das war immer so ein Gespräch auch zwischen den Brüdern, soll ich gehen, soll ich nicht gehen, und es war eine schwierige Situation. Und bei Thomas Mann war es anders, der hatte keine besonders gute Kontakt nach Deutschland. Adenauer Deutschland, da gibt es viele Äußerungen, hat er nicht geschätzt und geliebt auch. Er war gegen die Wiederbewaffnung. Er hat Deutschland immer noch sehr stark durch die faschistischen, also durch die Nationalsozialismus agierenden Personen gesehen, was ja auch stimmte, aber vielleicht auch notwendig war. Es gab ja nicht plötzlich eine völlig neue Verwaltung. Und er hat sich also von daher, er hat Lübeck einmal besucht, sie sprachten nach Lübeck, das hat er auch getan, aber er wäre nie auf die Idee gekommen, obwohl er gefragt wurde, nach Deutschland zurückzugehen. Sein Haus in München war auch zerstört und lange Jahre ist man auf ihn auch gar nicht zugekommen. Man muss sich das, glaube ich, vorstellen, nach 45 hat man nicht begeistert gerufen, kommt zurück. Und er hat deswegen, weil er in den USA nicht mehr leben wollte, 1952, 53, also kurz vor Ende seines eigenen Lebens, dann den Weg gewählt, in die Schweiz zurückzukehren, also in den deutschen Sprachraum, mit einer gewissen Distanz. Thomas Mann, der starb als Amerikaner, der er 1944 geworden war auch. Und das ist schon eine Aussage, ja.
Total. Und trotzdem haben sie heute eine große Bedeutung für die Stadt Lübeck. Wir feiern ja am 6.6. eine große Feier, 150 Jahre Thomas Mann. Und ich glaube, er ist auch eine große Bedeutung nach wie vor in der Stadt. Er taucht ja überall auf, gerade mit dem Buddenbrookhaus, ne?
Das ist richtig und es taucht vor allen Dingen auf im positiven Sinne, dass jemand, der aus Lübeck ist, ganz viel von Lübeck gelernt hat. Das muss man so sehen. Also da hat er einen ganz engen regionalen Bezug, aber zu einer Weltfigur geworden ist auch. Und das ist etwas, was eine Stadt nicht so ohne weiteres eben deutlich machen kann. Er ist eben kein deutscher Nationaldichter mehr, wie man ihn so auf dem Podest, sondern ist eine völlig internationale Figur. Aber er ist ein Autor und das muss man immer wieder sagen, der aus Lübeck kommt. Und diese Spannung, die ist für eine Stadt, glaube ich, von extrem großer Bedeutung.
Ja, vielen, vielen Dank, Hans Wiskirchen. Danke für Ihren Besuch und das Buch Zeit der Magier, Heinrich und Thomas Mann, 1871 bis 1955, ist im S. Fischer Verlag erschienen, 460 Seiten lang und kostet 28 Euro. Das war das Gespräch bei NDR Kultur und ich bin Linda Ebner.
NDR Kultur.